Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Marco Seiler spielte unter anderem für den SV Darmstadt 98 und den 1. FC Heidenheim. Seine Blütezeit hatte er bei den Lilien, marschierte mit den Hessen von der 3. Liga bis in die Bundesliga durch. Das Markenzeichen Seilers auf und neben dem Platz war jahrelang sein langer Bart. Herzlich willkommen im Podcast Anschlusstreffer, Marco.
Ja, ich grüße dich, Janik. Grüß euch da draußen. Ich, dass ich dabei sein darf hier im Podcast. Eigentlich sagen ja alle Toni zu mir, aber du kannst auch gern Marco sagen.
Genau. Da sind wir gleich mal beim ersten Thema. Warum eigentlich Toni? Warum nennt man dich eigentlich Toni?
Ja, das ist eigentlich so eine Ursprungsgeschichte in meinem Jugendfußballalter. Mein ehemaliger Trainer war wohl ein großer Skifan. Und da ich den Nachnamen Seiler habe und Toni Seiler damals ein bekannter Skifahrer war, hat er dann irgendwann Toni gesagt. Und wie es halt im Fußball so üblich ist, man spielt immer mal wieder mit jemandem zusammen, den man noch von früher kennt. Und da hat sich irgendwann meiner ersten Station beim VfR Aalen der Toni halt etabliert. Und dementsprechend hat sich das dann ja die 15 Jahre durchgezogen. Auch heute noch, wenn ich Kollegen treffe oder Fans, rufen eigentlich alle Toni. Also ich habe mich mittlerweile eigentlich mehr an Toni gewöhnt als an Marco.
Ach so, okay, coole Geschichte. Apropos Skifahren und Schnee, das ist ja momentan ein großes Thema in Deutschland. Wie ist es denn bei dir? Du wohnst ja in der Nähe von Darmstadt, ein bisschen ländlich. Wie schaut es denn bei dir aus? Wie ist denn da die Schneesituation?
Also hier ist relativ übersichtlich. Wir haben ja 1-2 Zentimeterchen, würde ich jetzt mal sagen. Aber es ist halt arschkalt. Das ist halt eigentlich eher das Schlimme. Und dann gefriert die Schneedecke natürlich auch schnell zu. Es wird rutschig, aber ich habe schon gesehen, im Norden, Westen, Osten des Landes ist es doch deutlich anstrengender als hier in Hessen.
Ja, genau. Also hier bei uns in Hannover, wir haben echt einen halben Meter Schnee, konnten schon rodeln gehen die Tage und alles. Also es ist echt verrückt, vor allem man kennt das ja gar nicht mehr. Ne? Das ist ja, ja, ich habe das in meinem Leben so kaum bis eigentlich noch nie erlebt, wie es momentan ist, sage ich mal so.
Ja, Marco. Also meine Jugendzeit kenne ich auch noch ein bisschen mehr Schneefall, muss ich zugeben. Aber wir haben natürlich auch so Spirenzchen wie vor ein paar Jahren an Weihnachten mal mit 23 Grad. Da haben wir fast einen Grill rausgeschoben im Garten. Also ja, ist unberechenbar.
Das stimmt, da hast du recht. Ja, Marco, die meisten Hörer werden dich ja aus deiner Zeit in Darmstadt kennen, wo du ja von 2013 bis 2016 gekickt hast. Wie schaut denn das jetzt bei dir aktuell aus? Darmstadt, ja aktuell Zweitliga, steht auf dem 13. Tabellenplatz. Wie verfolgst du aktuell das Geschehen rund um den SVD?
Ja, ich bin natürlich jetzt nach meiner aktiven Zeit natürlich ein großer Fan geworden. Eigentlich liebe ich den Fußball insgesamt. Man hat natürlich immer ein paar Vereine, die man dann mehr und weniger mag, ist ja ganz klar. Darmstadt ist natürlich einer meiner Lieblingsvereine, weil ich da natürlich auch eine unvergessliche Zeit hatte. Jetzt beobachte ich das aber eher als Zuschauer und Fan. Und ja, bin natürlich auch ein bisschen enttäuscht, ist das falsche Wort, weil die zweite Liga ist eine harte Liga. Aber ich habe mir so ein bisschen mehr erwartet dieses Jahr.
Ja, das finde ich auch. Also ich bin natürlich zweite Liga auch relativ gut drin, weil ich ja 96-Fan bin. Und da muss man sagen, ich dachte am Anfang auch mit Markus Anfang und so bei Darmstadt, haben wir auch eigentlich eine wirklich gute Truppe zusammen, dass da auch was im Aufstiegsrennen drin ist. Was meinst du denn, warum reicht es dafür nicht, oben irgendwie zumindest mal ein Wörtchen mitzureden?
Ja, erstmal kurz zu deiner Aussage, dass du 96-Fan bist. Ich habe mal gehört, dass jeder im Leben mal einen Fehler macht.
Also Eieieiei.
Ich verzeih dir da.
Jetzt beenden wir die Folge gleich schon wieder.
Viel Spaß beiseite. Markus Anfang ist ein toller Trainer. Also ich mag ihn menschlich auch ungemein. Ich muss zugeben, dass ich ihn aus seiner Kiel-Zeit jetzt nicht so als sympathisch in Erinnerung hatte. Da waren mir manche Interviews nicht so sympathisch. Aber hier mit der ersten Pressekonferenz in Darmstadt hat er mein persönliches Eis so ein bisschen gebrochen. Ich glaube, dass er ein unfassbarer Fachmann ist, gerade auch im Zweitliga-Fußball, dass er eine tolle Einstellung hat zum Fußball und zur Spielidee an sich. Aber es scheint im Moment noch nicht so 100% zu fruchten. Und es ist auch in der zweiten Liga meiner Meinung nach schwierig, ich nenne es jetzt mal FC Barcelona oder Bayern München, Fußball zu etablieren. Die zweite Liga ist dann doch auch viel von Kämpfen und Laufen geprägt. Und da muss man so ein Gleichgewicht finden und das haben wir leider noch nicht ganz so geschafft.
Ja, ich meine, wenn man so über Darmstadt redet, dann kommen ja, sag ich mal, relativ schnell immer die Namen Viktor Pálsson im defensiven Mittelfeld, der, wie ich finde, letztes Jahr überragend war in der zweiten Liga. Für mich der beste Sechser der Liga. Und natürlich vorne Serdar Dursun. Wie wichtig sind denn die beiden für das Spiel der Darmstädter?
Ja, sie sind schon extrem wichtig. Also ich glaube, in jedem Kader gibt es gewisse Schlüsselfiguren, die natürlich so ein Spiel dann auch besser machen oder wenn sie fehlen, eventuell schlechter machen können. Dennoch bin ich der Meinung, jeder Zweitligist stellt da irgendwo seinen Kader zusammen mit 25, 30 Mann, je nachdem, wie der Trainer das gern hätte. Und dann ja, kann man da natürlich auch keinen aus der Verantwortung nehmen. Dann sollte das auch aufgefangen werden. Nichtsdestotrotz ist es natürlich immer eine kleine Schwächung, wenn gewisse Schlüsselspieler fehlen.
Und wenn man jetzt mal nochmal vorausblickt, ich meine, wir haben jetzt gerade mal 20 Spieltage rum, sind ja noch 14 Spiele, man steht jetzt auf Platz 13, hat 22 Punkte auf dem Konto. Was erwartest du denn jetzt noch von den nächsten Wochen bis zum Saisonende?
Ja, also wenn man nur auf die Tabelle guckt, würde ich jetzt sagen, dass wir halt im Abstiegskampf so ein bisschen mit angekommen sind. Dennoch finde ich es jetzt zu früh, von Abstiegskampf zu reden. Ich glaube und ich bin auch der festen Überzeugung, dass die Lilien von der Qualität her besser sind, als der Tabellenplatz aussagt. Aber das ist bei einigen Vereinen, wie jetzt auch zum Beispiel beim FC Nürnberg, so. Und am Ende des Tages bringt einem das halt nichts, wenn man eigentlich besser wäre, als man steht, weil die Tabelle lügt halt auch nicht heute und auch morgen nicht. Deshalb wird es noch eine harte Restsaison. Man hat jetzt ein schweres Programm, sage ich mal, mit dem Heimspiel gegen Osnabrück und St. Pauli, zwei direkte Konkurrenten. Da muss man schon fast punkten, beziehungsweise darf nicht verlieren. Es sind aber so kleine Druckmomente, die dann in der Saison dann immer kommen, wo man standhalten muss. Meine Meinung ist trotzdem, wir werden am Ende der Saison irgendwo zwischen Platz 10 und ja, 13, sage ich jetzt mal, einlaufen und ja, nicht bis zum letzten Spieltag da um den Abstieg mitspielen.
Ja, warten wir mal ab. Ich bin auf jeden Fall positiv gestimmt, dass wir mit 96 vor deinen Darmstädtern am Ende der Saison stehen werden.
Ja, da bin ich überzeugt von. Das glaube ich auch. Hatten da nochmal kurz einen Moment, würde ich sagen, oder haben den Moment, vielleicht auch nochmal vorne anzugreifen, wobei ich auch leider sagen muss, dass mir die drei, vier Mannschaften vorne doch zu konstant sind, sodass ich glaube, dass leider aus 96 das ganz große Ziel und die große Hoffnung dieses Jahr nicht erreicht, aber die haben natürlich das Potenzial und müssen das auch ausschöpfen, weil die haben da in der zweiten Liga eigentlich nichts verloren.
Auf jeden Fall sehe ich auch so. Und was diese Konstanz angeht, ich habe mir jetzt am Montag wieder angeguckt, Kiel in Düsseldorf, gewinnen die einfach mal so ganz souverän 2-0, spielen da wirklich einen überragenden Stiefel runter, hatten da wirklich über 90 Minuten die Kontrolle. Und da muss man einfach sagen, die sind einfach auch besser als 96 derzeit. Das kann man nicht anders sagen, vor allem eben konstanter.
Ja, also der HSV überrascht mich jetzt nicht wirklich. Also die haben ja auch letztes Jahr gezeigt, dass sie da relativ schnell eine gute Form erreichen können. Haben dann zum Schluss so ein bisschen abgekackt. Weil ich glaube, die Vorzeichen sind dieses Jahr ein bisschen anders. Mit Daniel Thun haben die natürlich einen tollen Trainer da an Bord, der die Jungs bestimmt dann auch am richtigen Ende packen kann. Dann hast du natürlich Kiel und Greuther Fürth, die so ein bisschen überraschen, in Anführungszeichen. Also, dass die gute Mannschaften haben, sieht man ja auf dem Papier. Aber es muss natürlich auch immer umgesetzt werden. Und die haben echt eine tolle Konstanz da in ihren Leistungen, sodass die da auch zu Recht vorne stehen. Und ich glaube, dass es schwierig wird, gepaart noch mit dem VfL Bochum, der jetzt vielleicht auch nicht unbedingt auf der Liste war für die Top-Favoriten, aber die auch eine wahnsinnig gute Saison spielen bis jetzt. Wird es, glaube ich, für alle anderen Mannschaften schwierig, diese vier noch ja, so ein bisschen in die Schranken zu weisen.
Ja, auf jeden Fall sehe ich auch so. Man hätte halt irgendwie von Anfang an konstanter punkten müssen, auch mal so eine Serie starten, die halt wichtig ist, um da oben dran zu bleiben. Aber Marco, wo wir schon beim, oder Toni, wo wir schon beim Thema sind, Darmstadt aktuell, Lilienliebe, der bärtigste Podcast über den SV Darmstadt 98. Das ist der Podcast, den du zusammen mit dem Stadionsprecher des Böllenfalltors, also des Darmstädter Stadions, Colin Mahnke, hast. Erzähl mal, was sind denn so die Inhalte in eurem Podcast?
Ja, wie der Name schon sagt, Lilienliebe, wir sprechen natürlich ganz viel über Darmstadt 98, erlauben uns dann natürlich auch regelmäßig Kritiken zu den Spielen und was sonst noch so außenrum passiert. Aber wir wollen uns natürlich auch nicht nur darauf versteifen, wir haben natürlich auch den Weitblick, sage ich mal, was jetzt erstens mal Deutschland oder weltweit im Fußball passiert. Aber auch andere Sportarten nehmen wir mal immer gern mit rein, wenn so tolle Momente wie jetzt im Football passieren, so tolle Geschichten, wenn ein alter Sack wie der Brady nach sechs Titeln mit New England dann auf einmal mit den Buccaneers in der ersten Saison den Titel holt. Das sind natürlich im Sport so Geschichten, die jeder Sportfan, Fußballfan dann auch liebt, wenn es auch nicht zwingend mit dem Fußball zu tun hat. Ja, über all diese Themen sprechen wir und bringen natürlich auch immer witzige Anekdoten aus der Vergangenheit mit rein, die ich erlebt habe, die immer mal wieder Gäste erzählen, Mannschaftskollegen, die dem Fußball treu sind. Und wir haben auch immer einen besonderen Kultkicker dabei, der jetzt, sage ich mal, in der Vergangenheit vielen noch im Gedächtnis war. Die rufen wir immer mal gern hoch und bringen so ein paar Details dazu. Das macht schon mega Spaß.
Ja, auf jeden Fall coole Sache, kann ich euch nur empfehlen. Hört mal rein. Ich habe es auch getan. Wie kamt ihr denn überhaupt darauf, diesen Podcast zu gründen, ihr beide?
Ja, in Nicht-Corona-Zeiten würde ich sagen, es war eine Schnapsidee. Aber in diesen Zeiten ist es natürlich schwierig, jetzt da ein Schnäpschen in irgendeiner Bar zu nehmen. Deshalb haben wir einfach so uns spontan ausgetauscht und wir waren immer mal wieder in Kontakt. Und da haben wir die Idee gehabt, komm, jetzt in dieser doch teilweise trostlosen Zeit wollen wir dann auch so ein bisschen was zurückgeben. Und da haben wir gesagt, komm, wir versuchen da ein bisschen Spaß reinzubringen, aber trotzdem auch so eine gewisse Kritik am Fußball insgesamt oder in Darmstadt da dann auch beizutreten. Und ja, aus dem Grund haben wir gedacht, komm, wir versuchen das mal und es klappt bis jetzt ganz gut.
Ja, auf jeden Fall wirklich eine coole Geschichte, der Podcast, finde ich auch. Und du hast es eben schon angedeutet, auch dort sprecht ihr über Anekdoten, über deine Karriere natürlich auch in etwa. Da wollen wir heute hier im Podcast-Anschlusstreffen natürlich auch drüber reden. Ich gebe mal so einen kurzen Abriss. Du bist 2004 zum damaligen Regionalligisten, dem VfR Aalen, gewechselt und bist auch relativ zügig zum Stammspieler geworden. Also hast dich dort recht schnell durchgesetzt. Warst dann unter anderem in Fürth, in Wiesbaden warst du, in Heidenheim. Und bist dann bei Darmstadt gelandet, was halt so deine Blütezeit war. Ich habe es eingangs erwähnt. Ja, und wenn man sich deine Geschichte so anschaut oder dein Werdegang, dann fällt auf, du warst nie in einem Nachwuchsleistungszentrum oder Ähnlichem. Bist dann durch Aalen eben, hast dann so den Schritt in den Profifußball geschafft. Und deshalb mal so ein bisschen provokant auch gefragt, vom Dorffußballer zum Bundesligaspieler. Ist das vielleicht eine gute Überschrift für dich?
Ja, absolut. Also klar, ich glaube, jedes Kind hat den Traum, irgendwann mal in der Bundesliga zu spielen. Jeder guckt sich das im Fernsehen an und gibt genügend Beispiele. Stars, die ja auch dann das Interesse wecken, sage ich mal, da auch mal hinzukommen. Das war mein Ziel natürlich auch. Klar sind nicht die Bedingungen für jeden gleich. Ich hatte für mich selber im Nachhinein betrachtet das Glück, dass ich als Jugendlicher auch immer den Spaß am Fußball im Vordergrund hatte. Also ich war in keinem Leistungszentrum, musste nicht 100 Kilometer zum Training fahren oder von meiner Familie weg. Ich hatte jeden Tag Spaß am Fußball und das habe ich sowohl im Training in meinem Dorfverein, aber auch auf dem Bolzplatz jeden Tag gemacht und geliebt. Und von dem her war es für mich im Nachhinein betrachtet so eine schöne Geschichte, weil ich glaube, das wird seltener im Fußball werden. Es gibt immer wieder so Momente und das sind für mich halt die schönsten, wenn dann mal so einer, der jetzt im Prinzip unterm Radar irgendwo bis 18 da rumbolzt und dann auf einmal ja, die Chance bekommt. Und ich hatte natürlich auch in der Zeit extremes Glück. Also wenn ich mit Darmstadt den Weg nicht gemacht hätte, hätte ich ihn nie gemacht. Also allein von meiner individuellen Qualität hätte ich in der Bundesliga nichts verloren gehabt. Das habe ich auch in dem Jahr gemerkt, muss man auch offen zugeben. Das war einfach eine Spur zu hoch, aber das ist natürlich ein Traum und den lebt man dann mal in dem einen Jahr und versucht alles mitzunehmen. Und unterm Strich muss man sagen, wenn man dann mal dahin gekommen ist, dann hat man das ja auch verdient. Nur die es halt extrem verdient haben, die bleiben dann halt länger als ein Jahr. Und das war halt bei mir jetzt leider nicht der Fall. Aber nichtsdestotrotz, ich bin unheimlich froh, dass ich überhaupt da mal schnuppern durfte.
Ja, absolut, glaube ich dir. Das ist ja wirklich so der Traum von jedem kleinen Fußballer. Ich würde lügen, wenn ich sage, bei mir wäre es anders gewesen. Du hast es ja eben schon mal ein bisschen angesprochen, dieses Glück, was eben auch dabei war, dass du dann am Ende auch in der Bundesliga gelandet bist. Wie ist denn das eigentlich bei euch in der Mannschaft gewesen? Ihr habt ja, sage ich mal, wirklich, anders kann man es nicht ausdrücken, einen märchenhaften Aufstieg erlebt von der dritten Liga, seid ihr in die Bundesliga durchmarschiert. Wie war das bei euch in der Mannschaft? Habt ihr euch überhaupt als richtige Bundesligaspieler gefühlt oder irgendwie nicht so richtig?
Ja, teils, teils. Also wir hatten natürlich dann auch mit den Aufstiegen, sagen wir in die zweite Liga, kommen natürlich immer mal wieder ein Spieler dazu, der die Qualität des Kaders natürlich auch nochmal angehoben hat. Dann fallen natürlich dadurch auch wieder ein paar unten raus. Und genauso war es in der Bundesliga auch. Ich glaube, wir hatten zum Schluss dann in der ersten Liga vielleicht, ja, ich muss jetzt raten, aber ich würde jetzt mal sagen, vielleicht 10, 12 Spieler, die schon zu Drittliga-Zeiten da waren. Tendenziell vielleicht eher weniger. Dementsprechend hat sich der Teil, inklusive mir natürlich, schon nicht unbedingt als Bundesligaspieler gesehen, glaube ich, wenn man ehrlich zu sich selber ist. Aber wir haben natürlich auch Spieler wie jetzt den Sandro Wagner dabei, der hatte natürlich dieses Format. Also dem möchte ich jetzt nicht unterstellen, dass er von sich selber gedacht hat, er ist kein Bundesligaspieler. Dafür hat er schon zu viel geleistet und dafür war sein Selbstvertrauen auch zu groß und dafür hat er auch zu viel gearbeitet. Also war wirklich ein unfassbar krasser Vollprofi. Aber ich muss schon zugeben, dass ich mich jetzt niemals als Bundesligaspieler gesehen habe, rein von meiner Leistungsfähigkeit. Aber auf dem Papier natürlich schon. Und da war ich natürlich auch stolz.
Ja, klar, berechtigterweise. Du hast es gerade schon angesprochen, du hast ja auch mit Sandro Wagner zusammengekickt. Ist ja jemand, der in der Öffentlichkeit ganz deutlich seine Meinung sagt. Ich finde sowas super, davon gibt es viel zu wenig. Wird ja auch immer kritisiert in der Medienlandschaft, dass es eben immer mehr Ja-Sager gibt und immer weniger davon, die eben auch mal auf die Scheiße hauen, jetzt auf Deutsch gesagt. So einer ist Sandro Wagner. Was mich da mal interessieren würde, wie ist denn der eigentlich so im Umgang? Wie ist denn der in so einer Mannschaft? Ist der da eher so der Karrieretyp, auch was den Fußball angeht, oder ist das auch ein wirklich wahnsinniger Kumpeltyp, mit dem man echt viel Spaß haben kann?
Ja, das Zweitere. Also er ist ein unfassbar feiner Mensch. Ich weiß, da teilt sich die Landschaft, sage ich mal. Also ich muss auch zugeben, wenn ich jetzt nur seine Interviews beurteile, muss ich auch sagen, bin ich jetzt kein Freund davon. Also man kann natürlich gewisse Sachen ansprechen, aber muss natürlich auch immer in einem Rahmen bleiben. Also ich kann jetzt einen normalen Arbeitnehmer, der sich den ganzen Tag einen Arsch aufreißt für seine Familie, nicht erzählen, dass ich 15 oder 12 Millionen im Fußball zu wenig ist. Das finde ich dann so ein bisschen albern. Da muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Aber er hat natürlich mit der Aussage in gewisser Weise recht, dass man halt auf extrem viel verzichtet. Ob es jetzt in seiner Jugend, Kindheit ist. Bei mir war es halt nicht der Fall, aber viele gehen halt dann durch die ganz harte Schule. Da bleibt halt nicht viel vom Leben übrig. Und von dem her bin ich ganz oft seiner Meinung, aber manchmal natürlich auch nicht. Nichtsdestotrotz, in der Kabine war der unfassbar mannschaftsdienlich. Also man konnte super Spaß mit ihm haben. Er war 0,0 arrogant oder abgehoben. Er hat wirklich jedem geholfen und immer ein Lachen dabei gehabt. Aber er hat sich natürlich auch auf seine Arbeit konzentriert, sonst wäre er nach Darmstadt nicht da gelandet, wo er dann gelandet ist. Also war ein unheimlicher Vollprofi, der dann auch nicht nach links und rechts geguckt hat, sondern er ist halt weit seinen Weg gegangen, aber immer im Teamgefüge.
Und wie war das so auf Mannschaftsabenden? Ist er da auch vorne wegmarschiert oder eher nicht so?
Nee, nicht wirklich. Also dadurch, dass er halt auch ein extrem familienverbundener Mensch ist, war es eher so, dass er sich extrem zurückgehalten hat, so gut wie nichts getrunken hat und relativ früh dann nach Hause gegangen ist. War natürlich manchmal schade für mich und uns, weil wir natürlich noch gern mehr von ihm erlebt hätten. Aber völlig verständlich, weil er ist ja so schon die ganze Woche jetzt, sage ich mal, mit dem Fußball unterwegs gewesen. Und dann läuft es ja im Prinzip auch so ein bisschen unter Freizeitaktivität. Und da hat er die für seine Familie genutzt. Und da ziehe ich auch meinen Hut vor, dass er diese Einstellung auf und neben dem Platz so gehabt hat.
Ja, wenn man jetzt nochmal eure gesamte Mannschaft von damals anschaut, mit der ihr dann zweimal in Folge aufgestiegen seid, ich meine, das waren ja auch absolut emotionale Aufstiege, vor allem jetzt der erste natürlich von der dritten in die zweite Liga mit dem Relegationsspiel gegen die Arminia aus Bielefeld, gehen wir gleich auch nochmal drauf ein, aber was zeichnete euch als Mannschaft damals aus?
Ja, ich glaube, wir hatten einfach auch so einen gewissen Lauf uns erarbeitet. Also wir sind damals ja in die Drittligasaison nicht wirklich gut reingestartet, hatten, glaube ich, nach 5 Spielen 4 Punkte oder nach 4 Spielen 5 Punkte, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber wir hatten halt so einen unheimlichen Zusammenhalt und es kam halt schon allein dadurch, dass wir halt gestartet sind mit Spielern im Prinzip, die entweder mit Darmstadt eigentlich sportlich abgestiegen wären, beziehungsweise Neuzugänge, die nirgends mehr gebraucht wurden. Wir wurden da so ein bisschen vereint. Und wir hatten das einfach mit Spaß, sind wir die Sache angegangen. Und aus diesem Spaß hat sich dann ganz schnell ein tolles Team entwickelt. Jeder ging an seine Grenze. Es gab eigentlich ganz selten irgendwelche Differenzen, bis gar nicht. Und ich glaube, dass sich sowas dann aus dem Zufall, sage ich mal, raus entwickelt hat. Also es war nicht planbar, es hat auch keiner so vorausgesehen. Wir haben uns da so extrem reingesteigert und hatten natürlich das Quäntchen Glück in den richtigen Momenten, dass wir, ja, dass wir das so erreichen konnten. Natürlich dann auch immer mit dem Aufstieg in die zweite Liga kamen natürlich ein paar Verstärkungen, die wir auch gebraucht haben. Aber auch da ging das eigentlich nahtlos so weiter. Da sind wir relativ gut in die Saison gekommen und konnten unseren Stiefel halt durchziehen und waren halt, glaube ich, ziemlich eklig, was jetzt kämpferische und läuferische angeht. Das Spielerische haben wir versucht, aber ja, zu 90% nicht umsetzen können. War aber auch nicht gefragt. Also wir haben halt die zweite Liga so angenommen, wie man sie eigentlich angehen muss. Man muss halt den Kampfgeist und die Laufbereitschaft in die Waagschale werfen und zum richtigen Moment noch ein paar spielerische Mittel hinzufügen. Und dann war das für uns eigentlich relativ einfach, so dumm sich das jetzt anhört.
Ja, ich habe da immer so das Gefühl, dass so ein Aufstieg, wie das bei euch war, weil hast du ja auch vorhin auch schon gesagt, ihr hattet jetzt nicht die unglaublich große individuelle Qualität. Also wo man sagen kann, das ist quasi nur logisch, dass der Aufstieg dort kam von der dritten in die erste Liga, sondern ihr seid eben als Mannschaft extrem stark zusammengewachsen und habt auch als Mannschaft sehr, sehr gut auf dem Platz funktioniert. Und wie war denn das so eigentlich außerhalb der Kabine? Also sprich, was jetzt auch den Begriff Feiern angeht, was den Begriff so das Untereinander angeht. Ich habe gehört, dass ihr manchmal auch wirklich nach dem Training noch zusammengesessen habt, zusammen gegrillt habt oder auch mal in einer Darmstädter Kneipe unterwegs wart. Stimmt das? Ist da was dran oder nicht wirklich so?
Oh, das kann ich nur 100% bestätigen. Also ich glaube, wenn man die Spiele gesehen hat und die Trainingseinheiten, die wir abgeliefert haben, und dann aber unser Verhalten, sage ich mal, außerhalb des Platzes, ich spreche jetzt nicht für alle, aber ich spreche für einen harten Kern, dann war das nicht zwingend professionell. Das muss man aber leider im Nachhinein mal so zugeben. Also wir haben schon sehr oft nach den Trainingseinheiten die gemeinsame Zeit genutzt, um mal ein Bierchen zu trinken. Oder auch abends mal nochmal eine Runde auf die Gasse zu gehen, bis teilweise in die Morgenstunden. Aber das Entscheidende und das Wichtigste ist ja dennoch, egal was du in deinem privaten Leben machst, wenn du deine Leistung auf den Platz bringst, dann hast du es unterm Strich auch verdient. Klar ist auch, dass sowas nicht 10 Jahre geht, aber uns hat es eher unterstützt. Wir sind jetzt auch keine Alkoholiker oder so, nicht, dass die Leute das falsch verstehen. Aber wir haben schon zum richtigen Zeitpunkt auch mal den Tank ein bisschen aufgefüllt.
Ja, krass. Damals war ja euer Trainer Dirk Schuster. Wie würdest du denn dein Verhältnis zu ihm beschreiben?
Ja, er ist ein Trainer, der emotional einen richtig gut packen kann mit seinen Ansprachen, aber an sich eher so ein distanzierter Typ, würde ich sagen. Also hat immer einen lockeren Spruch in der Kabine, auf Lager, immer ein paar Witze und das Training macht unfassbar viel Spaß. Aber ist jetzt keiner, mit dem man sich jetzt, sage ich mal, stundenlang wohlfühlend unterhält. Also ich kann hier von mir sagen, dass ich, glaube ich, in den 3 Jahren, in denen ich unter ihm trainiert habe, ja, gefühlt vielleicht drei Einzelgespräche hatte, die ja maximal 5 Minuten gingen. Also da wurde nicht viel kommuniziert. Aber man wusste relativ schnell, dass wenn er nicht viel von einem will, dass er sehr zufrieden ist. Und das beruhigt dann natürlich dann auch. Also man braucht ja nicht immer zwingend die Gespräche mit dem Trainer.
Ja, wie ist das so bei dir? Also ich spiele auch selber Fußball, Bezirksliga ist natürlich nicht vergleichbar, aber ich finde diese Einzelgespräche mit dem Trainer eigentlich immer gut, weil man dann ja auch weiß, wo man irgendwie steht, wo der Stand ist. Hättest du dir davon auch mehr gewünscht?
Ja, nicht zwingend. Ich war immer ein Spieler. Ich konnte mich, glaube ich, sehr gut selber einsetzen und auch analysieren, was ich jetzt gut und was ich schlecht gemacht habe. Bei mir war es eher so, ich habe mich immer unwohl gefühlt in solchen Gesprächen, weil das hat immer so auch so ein Nebengeräusch von, ich will mich jetzt für irgendwas entschuldigen oder ja, ich will ihm zeigen, dass ich doch mehr machen will. Also ich glaube, das kann ich sehr gut im Training zeigen, dass ich an meine Grenze gehe. Und wenn ich danach noch ein bisschen arbeite und er sieht, dass ich mich in gewissen Sachen verbessere, ohne dass ich ihn fragen muss, was passiert, glaube ich, hat der Trainer noch ein größeres Vertrauen in den Spieler selber. Aber es muss auch jedem Spieler selber überlassen sein. Also manche Spieler, die brauchen das total, diese Rückmeldung. Ich war immer ein Spieler, ich war froh, wenn ich so wenig wie möglich mit ihm zu tun hatte.
Okay. Ihr hattet ja unter Dirk Schuster so einen Regelplan. Also es gab Regeln, an die ihr euch halten musstet, sage ich mal. Vielleicht kannst du uns da mal kurz einen Einblick geben, was gab es dort so für Regeln und wie kam ein solcher Plan auch in der Mannschaft an?
Ich glaube, dass es sinnig ist, in einer größeren Gruppe gewisse Regeln aufzustellen. Also es sind natürlich so banale Geschichten wie, ja, man muss halt pünktlich sein und für Verspätung kostet es halt auch mal ein bisschen Geld. Aber wir hatten natürlich auch ja, Sachen da stehen im Strafenkatalog, die waren eigentlich unsinnig da reinzuschreiben. Das diente, glaube ich, eher der Unterhaltung. Also da waren Sachen dabei, wie jetzt auf dem Trainingsplatz zu pinkeln oder sich neben dem Trainingsplatz hinzusetzen. Ich glaube, da, ja, das kann nur im äußersten Notfall eine Lösung sein. Aber auch so Geschichten, sage ich mal, jetzt wie im Eckspiel, ja, einen Tunnel zu kassieren, kostet natürlich. Oder bei ja, Stabi-Übungen, irgendwelche Stangen ja, zu demolieren. Das waren also Kleinigkeiten, die eher dazu dienen, die Mannschaftskasse aufzufüllen, dass wir einen schönen Mannschaftsabend haben können. Also Regeln fand ich immer gut. Man muss sich auch jeder dran halten. Aber es war natürlich auch immer viel Gaudi dabei.
Ja, natürlich. Wie ist denn das so? Also, ich hatte damals so das Gefühl, wenn ich da an mich selber denke, ich meine, ich war damals 13, 14. Für mich warst du so damals, was die zweite Liga und auch die erste Liga von Darmstadt 98 angeht, so der bekannteste Spieler. Alleine halt wegen deinem Markenzeichen, das kann man nicht leugnen, das ist eben dein langer Bart damals gewesen. Du hast immer noch einen Bart, der ist nicht mehr ganz so lang, aber hast du immer noch, nur dass die Hörer das auch mal hören. Aber waren da vielleicht manche Spieler auch mal so ein bisschen neidisch, dass du da irgendwie so der bekannteste warst, aufgrund dieses Bartes? Weil das war irgendwie so mein Eindruck.
Ja, Neid ist, glaube ich, immer das falsche Wort. Vielleicht auch manchmal das Richtige. Ich kann es nicht sagen. Ich habe es selber nicht wirklich gespürt. Und das war ja jetzt auch nichts Geplantes, weil so ein Bart wächst ja nicht innerhalb von 2 Wochen in der Sommerpause. Das war eher ein Selbstversuch, der dann glücklich zusammengetroffen ist mit dem Aufstieg in die Bundesliga. Und dann hatte ich natürlich schon so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, weil wir jetzt insgesamt als Spieler natürlich auch nicht so bekannt waren. Aber das hat sich dann auch ja, so ein bisschen geglättet, würde ich sagen. Also es war ja auch jetzt nicht so, dass ich in der Bundesliga-Saison 34 Spiele und 20 Tore gemacht habe, sondern ich habe mich halt auf meinem Niveau bewegt. War, glaube ich, immer so eins der Sinnbilder des Vereins oder der Truppe, weil ich halt, wenn ich gespielt habe, mir zumindest 100% den Arsch aufgerissen habe, der Ball jetzt 2 Meter weggesprungen ist oder ob ich ihn perfekt gestoppt habe. War in dem Moment, glaube ich, nicht so entscheidend. Aber es gab natürlich auch Momente und die darf man auch, glaube ich, ruhig sagen. Es gab Momente, wo ich mich auch so ein bisschen verarscht gefühlt habe, weil doch, ja, da sage ich jetzt mal auch von Seiten von Dirk Schuster wurde mir halt manches untersagt, das zu tun, was jetzt in der Öffentlichkeit zum Beispiel das aktuelle Sportstudio bis zu besuchen dann untersagt wurde, weil ich glaube, dass es gewollt war, dass die Aufmerksamkeit doch nicht ganz so groß wird. Und da war ich so ein bisschen enttäuscht, weil ich habe mich da nie irgendwie jetzt hingestellt und habe gesagt, ich bin jetzt der Geilste oder habe mich da irgendwo vorgedrängelt, sondern ich habe meine Pflichten, die ich auch den Fans gegenüber habe und den Willen für die Fans da zu sein, den habe ich von der dritten Liga mit kurzem Bart bis zur Bundesliga zu meinem letzten Tag immer zu 100% erfüllt. Und ja, da finde ich, ist es eher eine, so als Markenbotschafter zu sehen und weniger als ich muss jetzt hier innerhalb der Truppe den absoluten Star raushängen, weil das war ich noch nie.
Gab es dann dafür einen konkreten Grund, dass dir das untersagt wurde? Also, dass da vielleicht auch Personen Angst hatten, dass du ihnen die Aufmerksamkeit irgendwie in Anführungsstrichen wegschnappst? Oder wie ist das zu verstehen?
Ja, ich glaube schon, dass es schon zum Wohle des Teams mehr oder weniger entschieden wurde, dass es halt jetzt nicht überschwänglich wird. Es waren halt damals Aytaç Sulu und ich eingeladen und es wurde dann halt damit begründet, dass ich halt kein Stammspieler wäre. Ich meine, das war so ein bisschen albern, weil es war der 4. Spieltag. Da haben wir in Leverkusen gespielt und ich war in allen 4 Spielen im Einsatz, 2 von Beginn an gemacht. Ich meine, das kann man schon so sehen, dass ich da zumindest zum Stamm gehört habe für die 4 Spiele. Deswegen war die Ausrede so ein bisschen albern. Aber jetzt so grundsätzlich habe ich natürlich auch immer Verständnis, dass man ein gewisses Gleichgewicht bringt, wobei wir in Darmstadt nie innerhalb des Teams irgendwie Wagen aufgestellt haben, wer jetzt wie bevorzugt oder benachteiligt wird. Ich glaube, in so einer Situation, so bin ich zumindest, muss man dann jedem Spieler auch gewisse Sachen gönnen, wenn man die dann, ja, wenn man da mal eingeladen wird. Weil ist nun mal auch so. Es waren einige Spieler dabei, die es jetzt vielleicht auch rein leistungstechnisch nicht in der ersten Liga verdient hätten. Da gehöre ich auch dazu. Aber ich habe es mir halt verdient über die 2 Aufstiege. Und da kann man ja im Nachhinein auch nicht sagen, ja, du bist zu blind, jetzt hast du hier dir den Arsch aufgerissen und jetzt, ja, hau halt ab, geh dahin, wo du vielleicht besser zurechtkommst. Da hat man sich das ja auch, den Vertrag irgendwo verdient, in der Bundesliga mal reinzuschnuppern. Und von dem her, glaube ich, hat sich jeder Spieler in gewisser Weise auch ein paar Sachen verdient, wenn er dann mal irgendwo eingeladen wird. Und dann finde ich es schade, dass einem das dann verwehrt wird.
Ja, absolut. Wie ist denn das? Litt darunter vielleicht auch so ein bisschen dann deine Beziehung zu Dirk Schuster?
Ja, nicht zwingend. Also ich hatte ja mit ihm persönlich darüber jetzt kein Gespräch, sondern das kam dann alles über den Pressesprecher dann so an mich ran. Von dem her gab es da jetzt, also ich bin auch kein nachtragender Mensch, also es hat mich jetzt auch mental nicht so runtergezogen, dass ich keine Lust mehr hatte auf Fußball. Das war halt ein Moment, den hätte ich gern mitgenommen, weil das ist für mich auch eine große Ehre, da mal eingeladen zu werden. Und dann ist es schade, dass es nicht klappt, aber so, dass jetzt da irgendwie hängen geblieben wäre, würde ich jetzt nicht sagen.
Okay, wenn wir das mal so allgemein beziehen, also es ist nicht nur auf Dirk Schuster, sondern generell finde ich diese Beziehung zwischen Spielern und Trainern im Profifußball sehr interessant. Wie schätzt du das ein, Toni? Sind dir die Trainer manchmal auch auf die Nerven gegangen oder eher nicht so? Wie sind da deine Beziehungen so allgemein gewesen?
Na klar, gehen einem die Trainer auch mal auf den Sack. Also, das muss man ehrlich sagen. Aber ich glaube, dass es immer mit den eigenen Befindlichkeiten zu tun hat. Und das ist halt so diese Krux, die es im Fußball gibt. Also, man lebt vom Teamsport, hat aber doch immer eigene Befindlichkeiten. Und klar, hatte ich Momente, wo ich dem Trainer auch mal die Ohren lang ziehen hätte können. Aber meistens macht man das ja nur, weil man vielleicht gerade nicht spielt oder weil man selber unzufrieden ist mit seiner Leistung. Und ja, da habe ich versucht, immer relativ aufgeräumt zu bleiben und vor der eigenen Haustüre zu kehren, weil ein Trainer kann halt nichts dafür, wenn ich meine Leistung im Training nicht abrufe oder in den Spielen nicht klarkomme. Und wenn dann halt andere besser sind, dann müssen die auch spielen. Das ist immerhin ein Leistungsgedanke, der da im Fußball schwebt. Dennoch ist es manchmal echt nervig und diese Erfahrung habe ich auch gemacht, wenn halt einer spielt, nur weil er dreimal die Woche im Trainerbüro sitzt und da vielleicht ein paar Sachen plaudert, die sonst außenrum so passieren um eine Truppe. Der Dinge, die haben da nichts verloren und die gibt es leider heute auch noch.
Und das war damals in eurer Truppe auch, dass es eben solche Spielertypen gab.
Nee, nicht wirklich. Also wir hatten eigentlich, ich würde es jetzt mal als Maulwürfe betiteln, die hatten wir eigentlich so gut wie gar nicht. In der Bundesliga wurde es meiner Meinung nach so ein bisschen mehr. Davor war das eigentlich ein relativ entspannter und verschworener Haufen. Da ist sowas eigentlich ja, gar nicht, überhaupt gar nicht vorgekommen. Aber es ist ja auch normal, dass ein Trainer dann auch gewisse Spieler hat, die er nicht zwingend bevorzugt, aber die halt ein höheres Standing so haben. Und damit muss man halt auch klarkommen. Also nicht jeder ist Trainers Liebling und jeder Trainer hat seine Lieblinge. Das kann mir keiner erzählen. Das ist von Hannover bis Darmstadt und von Hamburg bis München überall dasselbe. Da braucht man sich auch nichts vormachen. Das geht einem im Privatleben ja auch so. Also wenn ich ein Büro habe mit 20 Leuten, habe ich auch vielleicht nur zwei, drei, mit denen ich mega gut auskomme und mit denen ich auch privat was mache. Und mit dem Rest kann ich mich super unterhalten, aber würde ich vielleicht privat keinen Kaffee trinken gehen. Deshalb ist das jetzt keine Begleiterscheinung vom Fußball, sondern das normale Leben.
Ja, absolut. Du, ich habe gestern mit einem Kumpel der ist Arminia Bielefeld-Fan, über den Mai 2014 gesprochen. Für ihn eine sehr schmerzhafte Erinnerung.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich hätte auch nicht tauschen wollen. Und ich habe jetzt auch, ehrlich gesagt, da auch kein persönliches Bedürfnis, dass es jetzt unbedingt gegen Bielefeld ging, weil ja, hätte ja kommen können, wer will an dem Tag. Nur die Konstellation war halt so. Wir hatten halt, glaube ich, das Quäntchen Glück, sage ich mal, dass die Arminen uns nach dem Hinspiel nicht mehr viel zugetraut haben. Und wir haben aber in der Saison halt auch schon oft bewiesen, dass wir halt ja, uns nicht wirklich viele Gedanken machen, zumindest nicht so lang, und da halt immer alles reinwerfen. Und an dem Abend hat halt zum Glück für uns halt alles gepasst und Pech für die Arminia, dass es dann für sie halt schief ging. Aber das Schöne ist ja für Bielefeld, dass sie ja, sich nicht beeinträchtigen lassen haben von dieser Situation, sondern ganz stark wieder rausgekommen sind. Und da freue ich mich natürlich immer, weil Schadenfreude hat im Fußball nichts verloren.
Klar, das ist eine
Dennoch
gute
war so ein
Einstellung.
bisschen Schadenfreude dabei, wenn ich mal eine kurze persönliche Geschichte noch erzählen darf.
Gerne.
Und da war ich auch ein bisschen stocksauer auf zumindest einige Bielefelder Profis, weil ich war ein Jahr vorher, bevor ich nach Darmstadt gekommen bin, natürlich den klassischen Reha-Ausflug nach Mallorca gemacht, 3 Tage. Und damals ist Bielefeld ja in die zweite Liga aufgestiegen. Und wir mit Heidenheim waren, glaube ich, auf Platz 4 am Ende gelandet und es hat ein Punkt gefehlt. War natürlich auch schade für uns damals, für den FC Heidenheim. Und damals habe ich auch einige Bielefelder Kollegen da getroffen. Wir haben gerade vom Toilettengang und habe die Kameraden dann da aufgereiht auf der Mauer sitzen sehen. Und bin dann vorbei, habe nicht alle persönlich gekannt, aber natürlich vom Namen her und vom Sehen her. Habe dann da auch anständig gratuliert, weil ich finde, es gehört immer dazu. Das haben sie sich auch verdient in der Saison. Aber als ich dann weglief und 2, 3 Meter weg war, kamen nur so blöde Kommentare hinterher von wegen, ich weiß gar nicht, was du hier machst. Anstelle würde ich mich schämen, weil ihr seid ja nur Vierter geworden. Da habe ich dann auch nochmal, bin nochmal hin, habe nochmal nachgefragt, was sie damit meinen. Hat sich dann entspannt, weil ich bin da kein Hampelmann. Aber da habe ich mich dann ein Jahr später zurückerinnert und habe mir gedacht, okay, das ist halt das Karma, was dann irgendwann zurückkommt. Und da haben sich dann einige dann hoffentlich auch daran erinnert, dass man im Leben jemand immer zweimal sieht.
Genau, schlägt alles zurück. Nochmal kurz zum Background. Es war so, dass Darmstadt 98 zu Hause am Böllenfalter das Hinspiel der Relegation. Es ging um die Zweitliga-Zugehörigkeit. Also Darmstadt kam aus der dritten Liga und wollte eben die zweite Liga und Bielefeld wollte die Liga halten. Und im Hinspiel am Böllenfalter gewann Bielefeld mit 3:1. Und es sah eigentlich alles danach aus, dass die Arminia das jetzt nach Hause schaukeln wird. Und ja, Darmstadt hat das dann auf unfassbare Weise gedreht. In Bielefeld auf der Alm, es stand 3:1 nach 90 Minuten und dann in der Verlängerung am Ende 2:4, weshalb Darmstadt dann aufgrund der Auswärtstorregel durchgekommen ist. Das 2:4 fiel in der 122. Minute. Danach hatte Bielefeld sogar noch eine Riesenchance. Pfostentreffer hätte sogar das Ding dann noch ziehen können. Also echt ein Wahnsinn. Aber Toni, was mich da mal interessieren würde, mit welcher Einstellung seid ihr da eigentlich nach Bielefeld gefahren? Weil euch ja eigentlich alle schon abgeschrieben hatten.
Ja, da muss ich noch kurz ausholen. Der Tag nach dem Spiel war natürlich schon hart nach dem Hinspiel. Also da war auch so ein bisschen Enttäuschung, aber auch so Resignation ist jetzt vielleicht übertrieben, aber es war schon so, dass man nicht mehr so wirklich dran geglaubt hat. Ich bin dann in die Kabine morgens, die ganzen Gesichter haben dann auf den Boden geguckt. Ich war nicht immer einer, der relativ positiv war und immer dumme Sprüche gebracht hat. Dafür haben mich auch viele gehasst, weil ich halt gute Laune hatte, egal ob 7 Uhr morgens war oder 8 Uhr abends, war mir gerade egal. Und dann haben wir uns halt gegenseitig so wieder ein bisschen aufgepäppelt. Und ich meine, wenn wir jetzt sagen, wir haben da jetzt zu 100% dran geglaubt, dann ist das irgendwo auch eine Floskel. Dennoch fährt man natürlich auch immer zum Spiel mit der Hoffnung, zumindest, dass man das Ding zieht. Und wir wussten halt, wenn wir gewisse Etappen erreichen können, dann wird es halt immer wahrscheinlicher. Und so sind wir halt in das Spiel gegangen. Also wir wollten halt ein relativ frühes Tor machen, waren da auch relativ risikobereit. Das haben wir geschafft, haben dann das 2-0 kurz nach der Halbzeit gemacht und so sind wir halt immer besser ins Spiel gekommen. Und selbst nach dem 2-1 oder 1-2 war ja nichts passiert, weil wir wussten, mit einem Tor kommen wir zumindest in die Verlängerung. Und so haben wir uns halt durch die 120 Minuten, sage ich mal, durchgehangelt und wussten halt zu jedem Zeitpunkt, das und das brauchen wir und dann schauen wir mal, wo wir weiterkommen. Wir hatten halt das Glück, sage ich mal, dass wir immer eine Antwort parat hatten auf den Nackenschlag, der da passiert. Ich meine, wenn Bielefeld in der regulären Spielzeit das 3-2 macht oder in der Verlängerung das 3-3, dann wäre es vorbei gewesen. Aber wir hatten halt da immer das nötige Quäntchen Glück, dass das nie eingetroffen ist.
Wie war denn das auf dem Platz? Wann hast du so gemerkt, ey, hier heute geht was, wir können das Ding noch drehen?
Ja, eigentlich schon relativ früh, weil ich hatte, glaube ich, nach ein paar Minuten eine vernünftige Chance. Und da hat man schon gesehen, die Bielefelder, die sind eher so im Verwaltungsmodus. Also die waren sich relativ sicher, haben auch uns relativ viel Platz gelassen und wollten eigentlich nur abwarten. Und wir hatten halt jemanden mit Dominik Strohengel dann in der Truppe, der halt auch aus jedem Ding da mal ein Tor machen kann. Und von dem her war ich relativ früh überzeugt, dass halt zumindest die Chance da ist und dass die uns lassen. Und dass wir von der Einstellung eh immer 100% gegeben haben, das war uns von vornherein klar. Ja, und dann kommen halt gewisse Momente zusammen und dann passt es am Ende.
Und wie emotional oder wie anstrengend, sag ich mal, war danach die Feier?
Ja, es war hart. Also erstmal fand ich von Dirk Schuster ziemlich geil, dass er gesagt hat, ihr macht jetzt hier im Innenraum nicht den großen Hampelmann. Klar muss man mit seinen Fans, die dann mitfahren, auch so ein bisschen feiern. Aber wir haben das alles wirklich in einem korrekten Rahmen gemacht, weil natürlich auf der anderen Seite immer Welten zusammenbrechen und das fand ich eine tolle Sache von Dirk Schuster und dann aber insgesamt von der Mannschaft gelebt, dass man da jetzt nicht den großen Zambano macht. Und die Heimfahrt, was noch eine coole Geschichte war, ich war zur Dopingkontrolle, das war so ein bisschen schade für mich, also ich bin relativ früh abgeführt worden, das heißt mit den Fans konnte ich das gar nicht so genießen, aber ich habe dann zumindest in der Dopingkontrolle noch den Norbert Meyer getroffen. Der war natürlich auch, ja, nicht mehr wieder zu erkennen. Dem habe ich dann erstmal ein Bier und eine Zigarette besorgt. Habe gesagt, Norbi, es kommen irgendwann wieder bessere Zeiten. Und er war ja dann tatsächlich Jahre später auch noch mal kurz in der Bundesliga für Darmstadt aktiv. Sieht man mal, wie sich das so dreht. Aber zurückzukommen auf die Heimfahrt, das war natürlich unfassbar. Also wir waren natürlich auch eine lange Zeit unterwegs. Das ist das Schöne bei Auswärtssiegen beziehungsweise bei Aufstiegen, die dann auswärts passieren. Wir haben mindestens zwei Tankstellen auseinandergenommen. Ich glaube, der Trainer hat ja alles bezahlt. Also ich möchte die Promilleanzahl, die da aus dem Bus ausgestiegen ist, die will ich nicht messen.
Hammer. Ja, aber Toni, das war ja nicht der einzige Aufstieg, den ihr zu feiern hattet. Ein Jahr später ging es ja weiter. Denn dann seid ihr von der zweiten Liga in die erste Liga aufgestiegen, seid damals Zweiter in der zweiten Liga geworden mit sehr vielen Unentschieden. Ich habe gesehen, ich glaube, 14 Mal Unentschieden gespielt, 15 Spiele gewonnen, meine ich. Was würdest du denn sagen? Welcher Aufstieg war am Ende emotionaler?
Ja, für mich schon der Aufstieg von der dritten in die zweite Liga, einfach auch mit den zwei Spielen, die wir da hatten. Also es war so eine Achterbahnfahrt und ja, es war halt insgesamt so die Saison. Also ich kann mich gut erinnern, wir hatten zum Start der Drittligasaison so ein kleines Fantreffen und ich war ja da ganz neu. Und wir saßen da mit drei Mann und dann kamen halt ein paar Fragen und dann kam doch tatsächlich ein Fan und hat sich vor uns hingekniet und hat gefleht, und gebittelt und gebettelt, dass wir doch bitte diese Saison etwas ruhiger gestalten und wenn möglich mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Und da erinnert mich man sich dann ganz oft während so einer Saison dran. Und wenn man dann am Ende ja, aufsteigt, dann ist es unfassbar eigentlich. Und allein schon von der Feier her und ja, dass man dann nochmal die Rückkehr in die zweite Liga schafft, das war schon für mich die geilere Feier, muss ich sagen. Natürlich ist man, wenn man dann den Aufstieg in die zweite Liga schafft und dann weiß, dass man nächstes Jahr in der Bundesliga in jedes Stadion fahren darf, auch nochmal besonders. Aber wenn ich die zwei Aufstiege vergleichen müsste, wäre für mich der Zweitliga-Aufstieg der geilere.
Interessant, weil man ja eigentlich generell denkt, der Aufstieg in die Bundesliga müsste ja der geilere sein, aber klar, auch vor allem durch die Relegationsspiele, das ist dann ja nochmal ein ganz, ganz anderes Highlight, als wenn ich das, also meine ich das, denke ich mal, dann die ganze Saison über erarbeitet, denke ich mal. Ist dann, denke ich mal, auf jeden Fall nochmal emotionaler. Und wie war denn das dann eigentlich? Ihr habt dann in der Bundesliga gespielt, auf einmal kamen dann Bayern ans Böllenfalltor, auf einmal kam der BVB ans Böllenfalltor, ihr seid auch zu denen hingefahren. Ja, und auf einmal hast du, der vor ein paar Jahren daran, sag ich mal, wahrscheinlich noch nicht mehr davon, wahrscheinlich noch nicht mal geträumt hätte, gegen Lewandowski, Robben, Ribéry, Marco Reus gespielt. Wie war denn das für dich? Hast du da irgendwelche Anekdoten zu irgendeinem Topspieler, gegen den du dort gespielt hast?
Ja, schwierig, weil eigentlich macht es jetzt, sage ich mal, keinen Spaß, gegen Bayern München zu spielen, beziehungsweise mir hat es keinen Spaß gemacht, weil ich musste eigentlich noch mehr laufen als schon vorher und hatte noch weniger Ballkontakte. Die waren einfach immer zwei, drei Schritte voraus und haben gefühlt alles gesehen, was ich vorhatte. Und demher war das von Spaß weit entfernt. Das war eher so, ja, dieser Stolz, den man in einen trägt, dass man jetzt in dem Stadion, in einem Pflichtspiel da mal auflaufen darf. Aber mit Spaß hatte es wenig zu tun. Was mich so ein bisschen begeistert hat, das muss ich im Nachhinein sagen, das war eine tolle Geschichte, als wir in München gespielt haben. Ich war immer der Meinung, dass der Arjen Robben der sympathischere Spieler ist im Vergleich zum Franck Ribéry. Aber im Nachhinein musste ich mich eines Besseren belehren lassen. Der Arjen war für mich eine absolute arrogante Vollkatastrophe und der Fronk war so ein total netter, offener Mensch und ich bin dann ja mit meiner Tasche da aus dem Stadion, wollte ich rauslaufen, er stand halt noch da und ich habe ihn dann halt gefragt, ob er für mich vielleicht eine Autogrammkarte übrig hat. Also ich war mir da auch nie zu stolz, sondern ich war auch
Cool.
als Profi trotzdem selber noch großer Fan von solchen Wahnsinnsspielern und er hat sich doch tatsächlich eine halbe Stunde mit mir dann unterhalten. Also er wollte eigentlich gar nicht mehr weg. Wir haben uns dann über Gott und die Welt unterhalten und das war schon so ein Moment, wo ich dachte, okay, krass, der kleine Seiler unterhält sich mit dem großen Ribéry und er zeigt, tut zumindest so, als ob er auch ein bisschen Interesse hat. Und das hat mich schon begeistert an ihm, muss ich sagen.
Und woran machst du das fest, dass Robben das genaue Gegenteil ist, sag ich mal? Was ist da vorgefallen?
Ja, er ist vom Platz gegangen und war natürlich auch mein Ziel, muss ich auch zugeben, immer mal wieder ein Trikot mitzunehmen. Jetzt nicht persönlich für mich, aber ich kenne halt unheimlich viele Menschen auch in meiner Familie, die halt große Fußballfans sind, ob jetzt vom FC Bayern oder Dortmund oder Stuttgart. Den wollte ich dann auch immer ein kleines Präsent mitbringen. Ja, und ich habe ihn dann gefragt und er hat mich eigentlich mit dem Arsch nicht mal angeguckt und ist einfach vorbeigelaufen, hat irgendwie geschimpft. Und ja, das ist klar, weiß man nie, was ihm in dem Moment durch den Kopf ging. Aber ich glaube, ja, so ein bisschen Fairness und Sportsgeist gehört dann auch dazu. Und ich meine, wir haben sie nie geschlagen. Von dem her kann er auch nicht so enttäuscht gewesen sein.
Das stimmt, wie ging das Spiel damals aus?
Ja, wir haben ja dort einige Male gespielt, im Pokal und in der Liga. Ich glaube, wir haben in der Liga, glaube ich, 3-1 verloren, im Pokal, glaube ich, 1-0. Also war jetzt auch nicht so überzeugend vom FC Bayern München, zumindest im nackten Ergebnis. Aber rein spielerisch hatten wir natürlich nicht den Hauch einer Chance.
Ja, das geht ja aber, sag ich nur noch von den Ergebnissen. Ich meine mich daran erinnern zu können. Ich weiß nicht, ob das das Jahr war, wo du da gespielt hast oder ob das dann das Jahr danach war. Aber ist da nicht mal was vorgefallen bei Darmstadt, dass sich ein paar Spieler vor dem Bayern-Spiel extra die fünfte gelbe Karte geholt haben, damit man dann eben beim Bayern-Spiel gesperrt ist?
Ja, das war noch zu meiner Zeit. Ja, das ist, muss man so bestätigen. Also klar haben wir es damals versucht, ein bisschen anders hinzustellen. Aber der Grundgedanke war schon der, dass die Spieler dann das Spiel gegen den FC Bayern nutzen, sich auszuruhen, weil halt die Chance dort zu gewinnen doch relativ klein ist und die Chance dort die fünfte zu kriegen relativ hoch ist.
Wie kann man sich das denn vorstellen? Kommt das dann vom Trainer, also in dem Fall von Dirk Schuster, dass der das den Spielern sagt, ey, holt euch mal in diesem Spiel die fünfte gelbe, oder kommt das von den Spielern selber? Wie ist denn das?
Nee, das wurde jetzt nicht vor der kompletten Mannschaft diskutiert, aber da gab es schon ein paar Absprachen zwischen Trainer und Spieler, dass es sinnvoll wäre, da vielleicht doch mal ein bisschen härter ranzugehen, wobei härter nur in Anführungszeichen. Also es ging jetzt nicht darum, eine rote Karte zu kriegen oder jemanden zu verletzen. Wir hatten ja auch eine gelbe zum Beispiel wegen Zeitspiel, weil der Spieler dann, glaube ich, 16 Mal versucht hat, einen Einwurf zu machen und immer
Ja.
abgebrochen hat, bis der Schiri dann mal auf die Idee kam, jetzt gebe ich dir mal die gelbe Karte. Da war, glaube ich, auch in der Kamera ein kleiner Schmunzler zu sehen. Von dem her war das Ziel jetzt dann nicht irgendwie grob zu werden, sondern nur den gelben Karton zu sehen.
Ja, interessant, das auch nochmal so zu hören. Wenn man nochmal auf das Stadion blickt von euch damals, ich meine, heute ist es ja ein bisschen moderner oder auch deutlich moderner. Ich war da damals selbst zu Gast, August 2015, übrigens sein erstes Bundesligaspiel. Erstes Spiel von Toni Seiler gegen 96 beim 2-2. Was ist denn daran so deine Erinnerung?
Ja, allein so dieses Einlaufen war schon ein besonderer Moment. Klar gehört auch immer die Vorbereitung dazu. Und ich hatte da echt eine tolle Vorbereitung erwischt. Ja, und das Glück natürlich, dass so Spieler wie jetzt ein Sandro Wagner dann auch später kam oder so ein Spieler wie Jan Rosenthal nicht ganz so in der Form war, weil er war natürlich auch ein unfassbar guter Fußballer. Und da habe ich mir das so ein Stück weit verdient, wusste das eigentlich auch relativ früh, weil eine Woche vorher haben wir gegen Ernte Brück im DFB-Pokal 5-0 gewonnen, die erste Runde. Da habe ich auch ein Tor geknipst. Und dann war ich mir eigentlich relativ sicher, dass ich da auch auflaufen darf. Und dann kommt so eine gewisse Vorfreude. Und wenn man dann ein Stadion einläuft bei der Lilienhymne, dann ist es schon was Besonderes nochmal. Also klar, die Spiele davor auch immer, aber da kommt einem schon das Bewusstsein, dass man jetzt gerade zum Erst-Bundesligaspiel aufläuft. Das war schon was ganz Besonderes.
Ja, muss ich auch sagen. Also als ich damals auch nach Darmstadt gefahren bin, dann damals dachte man ja schon so, was wird das? Das Stadion sieht ja immer so aus, als wenn das, sag ich mal, auch so ein bisschen Dorfplatzcharakter hat. Und genauso war das. Aber das ist jetzt für mich überhaupt nichts Negatives, weil ich fand das echt super cool. Auch, dass man draußen ankommt, dann sind da erstmal so Zelte, in denen es dann eben die Verpflegung gibt, die man sich da holen kann. Dann gibt es Dixi-Klos, also was man eigentlich absolut nicht mehr kennt. Ja, und damals natürlich beim 2-2 von 96 gegen Darmstadt, bin ich natürlich halb ausgerastet, als Mevlüt Erdinç den Elfmeter flach in die Mitte kläglich vergeben hat, ne?
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, ich glaube, das ist auch nochmal ein großer Unterschied, ob du als Spieler dann in so einem Stadion spielst, weil ich habe das Stadion geliebt. Also ich muss sagen, für mich war dieses alte Stadion Kult und ja, wie gesagt, ich bin da voll aufgegangen im Stadion. Klar sind die Annehmlichkeiten, die man jetzt außenrum hat, natürlich in vielen oder fast allen Stadien dann doch ein bisschen angenehmer, wenn man auf vernünftige Toiletten gehen kann. Aber ob ich mir jetzt die Wurst, die ich eh nicht esse, an der Wurstbude hole oder in irgendeinem schicken Innenraum, ist, glaube ich, dem Fußballfan egal. Hauptsache, er bekommt sie und sein Bier. Aber die Toilettensituation, da gebe ich dir recht, da haben sich schon einige beschwert damals, weil als Spieler ja, kriegt man da nicht viel von mit. Also klar hat man auch die Kabinen nicht auf dem neuesten Stand, aber ja, das ist eigentlich nicht das, was mich da interessiert hat, sondern nur das, was da draußen auf dem Rasen passiert. Und ich fand immer die Atmosphäre in Darmstadt sehr, sehr geil. Also einerseits wegen den Fans, andererseits auch wegen dem offenen Charakter. Klar, in der Halle wäre es noch geiler gewesen, aber so hat man halt den Rundumblick und mit der ewig langen Riesenstehtribüne über die komplette Gegengerade und hinter den Toren war das schon was Besonderes.
Ja, absolut, finde ich auch. Du hast ja eben gesagt, die Wurst, die du eh nicht isst, du bist Veganer. Das nur noch mal kurz zur Information. Und wie ist denn das eigentlich dann so in den Räumlichkeiten gewesen? Also da, wo man als Fan eben nicht hinkommt, wo die Spieler sind. Ich habe gehört, ihr hattet eine Sauna, wo man noch Münzen reinschmeißen musste. Ist das so?
Ja, richtig. Also wir haben auch eine Sauna gehabt. Die war natürlich jetzt auch nicht auf dem neuesten Stand und auch nicht übermäßig groß, aber die hat ausgereicht für das, was wir da machen wollten. Und da gab es tatsächlich so einen Münzautomat, wo wir dann im Prinzip, nachdem die letzte Münze reingeflogen ist, glaube ich, jemand von der Stadt holen mussten, der uns die Münzen wieder rausholt und glaube ich, dafür auch ein bisschen was bezahlen mussten. Aber wir waren jetzt auch nicht ganz blöd. Also wir haben meistens auch ein kleines Schnürchen genommen, haben die reingeworfen, wieder rausgezogen. Also wir hatten, glaube ich, ein paar Saunagänge mehr auf Tour, als wir eigentlich durften.
Ja, nicht schlecht. Also man merkt schon, Darmstadt 98 war auf keinen Fall ein normaler Bundesligist, ne?
Ja, mit Sicherheit nicht. Also ich glaube, wir haben uns eingereiht in viele Aufstiegsmannschaften, sage ich mal, also von unserer Spielart her. Aber das Ganze drumherum, inklusive dem Stadion, da war gar nichts normal. Also allein die Gästekabine, das war eigentlich ein Armutszeugnis. Und da, ja, habe ich vollstes Verständnis für, wenn die Mannschaften sich da überhaupt gar nicht wohlgefühlt haben.
Ach, aber tut dem FC Bayern auch mal gut, sich mal mit sowas auseinanderzusetzen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also die haben ja da gefühlt 46 verschiedene Kisten angekarrt. Die standen dann alle unter der Haupttribüne, weil in die Kabine waren sie froh, dass sie ihre 30 Mann da reingebracht haben, inklusive Betreuerstab. Also da war kein Platz mehr. Aber ich glaube, auch die haben sich gedacht, komm, wir fahren jetzt dahin, hauen die kurz weg. Die Kisten lassen wir direkt draußen stehen und dann fahren wir wieder nach Hause.
Ja, wahrscheinlich wird es so gewesen sein. Wir haben ja eben schon drüber gesprochen. Du hast dann ein Jahr in der Bundesliga gespielt bei Darmstadt. Darmstadt ist ja, hat sich ja 2 Jahre in der Bundesliga halten können, bis man dann wieder abgestiegen ist. Und nach dem ersten Jahr hast du dich dann dazu entschieden, in die Regionalliga zu wechseln, zu Wacker Nordhausen. Du hast es vorhin schon angesprochen. Also, du hattest jetzt nicht die wahnsinnig große Qualität, dass man sagen muss, der Mann gehört zwingend in die Bundesliga. Aber für mehr als Regionalliga hätte es dann ja, denke ich mal, doch gereicht. Also, warum hast du dich zu dem Schritt entschieden?
Ja, davon bin ich auch überzeugt, dass es für mehr gereicht hat. Und das war so ein bisschen das Kuriosum, was ich bis dahin aus dem Fußball nicht wirklich kannte. Also ich glaube, ich habe in Darmstadt auch jetzt gute Leistung gebracht. Klar war ich jetzt für einen offensiver Spieler, der, sage ich mal, sich zwischen Sturm und offensiven Mittelfeld aufhält, nicht der torgefährlichste Spieler. Und ich hatte schon innerlich zumindest das Gefühl, dass es, wenn man dann mal so eine Zeit erlebt hat mit zwei Aufstiegen und in der Bundesliga habe ich ja trotzdem auch meine 14 Einsätze gehabt. War jetzt auch nicht so, dass ich nur einmal gespielt hätte. Da habe ich mir eigentlich schon gedacht, dass der ein oder andere Zweitligist vielleicht Interesse hat. Ich weiß nicht, ob es mit meinem Alter zusammenhing. Also ich war zu dem Zeitpunkt 30, aber kann ich mir auch nicht richtig vorstellen, weil da gibt es noch genug andere Patienten, die in der zweiten Liga noch mit weit über 30 rumlaufen. Ja, es kam auf jeden Fall halt nichts zustande in der zweiten Liga. Und dann hatte ich im Prinzip auch selbst in der dritten Liga nur ein sicheres Angebot und ein, ja, gesprächsbereites Angebot. Und ja, das waren jetzt auch, sage ich mal, Vereine, denen ich jetzt in der dritten Liga nicht so viel zugetraut habe. Hat sich im Nachhinein auch bewahrheitet. Und deshalb habe ich mich entschieden, halt in die Regionalliga zu gehen. Ja, da hatte ich zwei Angebote von, sage ich mal, Vereinen, die unbedingt den Aufstieg anpeilen wollten. Und wenn man dann halt zweimal aufgestiegen ist, dann hofft man natürlich, dass man das vielleicht im nächsten Verein nochmal wiederholen kann, die Geschichte. Und das war eigentlich so der Hintergrund, warum ich in der Regionalliga bin. Einerseits, zur kompletten Ehrlichkeit muss ich aber auch sagen, ich hatte gerade im März meine erste Tochter bekommen. Und wir waren dann als Familie im Prinzip unterwegs. Und da war mir die Vertragslaufzeit halt auch extrem wichtig, weil ich wollte jetzt nicht nochmal dreimal umziehen. Weil ich wusste, spätestens mit 34, 35 wird es dann wahrscheinlich auch zu Ende gehen mit meiner Spielweise und meiner Körperlichkeit. Da ist es halt nun mal eher so, dass man dann relativ früh die Segel streichen muss, weil nicht mehr alles so mitspielt. Und deshalb habe ich mich dann auch für Nordhausen entschieden, weil damals hatte ich dort halt einen 3-Jahres-Vertrag angeboten bekommen und wie gesagt in einem Drittligaverein einen 2-Jahres-Vertrag. Das muss man schon nochmal so dazu sagen, um ganz ehrlich zu sein.
Und wie wurdest du dann dort aufgenommen? Weil ich meine, wenn ein Bundesligaspieler kommt, der sogar letztes Jahr noch Bundesliga gespielt hat, dann wird es ja wahrscheinlich so sein, dass du dann der große Star im Team warst, oder?
Ja, das war auch so die größte Sorge, sage ich mal, die mitgefahren ist dann, als ich dann gemerkt habe, in der zweiten Liga passiert nichts und es gibt nur die Möglichkeit dritte und Regionalliga. Da war schon mir von vornherein klar, dass eine gewisse Erwartungshaltung dann auch kommt, weil wenn du aus der Bundesliga kommst zu dem Zeitpunkt, dann musst du eigentlich die dritte und die Regionalliga locker spielen können. Kannst aber abhaken im Fußball, also zumindest nicht ich. Dafür war ich zu, ja, sage ich mal, zu sehr ein Kampfspieler und ein Mentalitätsspieler, als dass ich das über meine Qualität hätte alles locker regeln können. Von dem her, ja, war ich da schon mit einer gewissen Sorge hingefahren, die sich im Prinzip im Nachhinein auch bestätigt hat, weil es sind natürlich Erwartungshaltungen geweckt worden, die ich leider nicht erfüllen konnte. Lag jetzt nicht nur an der Erwartungshaltung. Ich muss auch zugeben, dass ich einfach körperlich, mental nie mehr an meine Leistungsgrenze gekommen bin. Das hat mir im Nachhinein auch extrem leid getan, weil natürlich auch gewisse Erwartungen vom Verein und von mir selber natürlich auch kamen, denen bin ich leider nicht mehr gerecht worden.
Ja, was ich da nochmal ganz interessant finde, ich meine, du kommst aus der Bundesliga, das heißt, du wirst auch gewisse Ansprüche haben. Wie war das denn für den Verein dann überhaupt finanziell möglich, dich zu holen? Hatten die so gute finanzielle Möglichkeiten oder wie schaut das bei Nordhausen aus?
Einerseits muss man halt sagen, dass gerade so Spieler wie ich und andere, die sag ich mal, aus der dritten Liga mit hochgekommen sind und dann in Darmstadt Bundesliga gespielt haben, hatte das relativ wenig mit dem Bundesliga-Gehalt zu tun. Das mal als Punkt Nummer eins. Also ich kenne zu viele Freunde und Bekannte, die in der zweiten Liga locker und das Doppelte verdient haben als wir in der Bundesliga. Von dem her kann man da jetzt niemals von einem, sage ich mal, durchschnittlichen Bundesliga-Gehalt sprechen. Aber es war natürlich ein gutes Gehalt. Und es ist ja auch ganz klar, dass die Vereine in der Regionalliga oder dritten Liga sich das nicht zwingend leisten können. Dennoch hat man ja immer ein paar Vereine, die jetzt, sage ich mal, finanzstärker durch die Welt gehen. Aber natürlich bin ich an das Bundesliga-Gehalt auch nicht mehr rangekommen. Also da braucht man sich jetzt nicht irgendwie, da kamen auch die wildesten Gerüchte damals in Nordhausen auf, dass ich hier 30.000, 40.000 im Monat verdiene. Die Leute kann ich jetzt mal beruhigen. Das war nicht mal die Hälfte.
Ja, okay. Ja, Marco, du hast dich dann ja vom Profifußball verabschiedet, beziehungsweise konntest auch nicht mehr weiterspielen, hattest einen Schienbeinbruch 2019, meine ich, ne?
Genau, ja, in 2018 im Dezember.
2018 im Dezember, genau. Und damit war es dann eben vorbei. Heute bist du Bankkaufmann mit Schwerpunkt auf betriebliche Altersvorsorge. Wie nimmst du denn eigentlich heute so aus der Ferne, sage ich mal, dieses Profigeschäft wahr?
Ja, es ist ein Geschäft wie jedes andere, sage ich mal. Also in erster Linie ging es mir immer beim Fußball um den Sport. Habe dann irgendwie das Geschäftliche noch dazu adaptieren müssen, das jetzt im Profifußball halt herrscht. Es ist wie überall. Es ist halt ja, teilweise schmutzig, würde ich jetzt mal sagen. Man nimmt unfassbar viele tolle Momente mit. Man hat aber auch echt ganz ekelhafte Situationen, wo man dann mal sieht, wo der Hase langläuft. Und ja, jeder macht da seine eigenen Erfahrungen. Ich habe mich trotzdem wohl gefühlt, trotz schlechter Erfahrungen, weil es mir halt, wie gesagt, um den Sport, um die Mannschaft und um den Verein ging. Aber jetzt in meiner neuen Tätigkeit ist es so, dass man sich nicht immer auf jedes Wort verlassen kann und dass gewisse Situationen eintreten. Und die ist, glaube ich, bei allen Menschen da draußen, dass nichts planbar ist und dass man immer mal wieder enttäuscht wird. Und da geht es halt darum, dann sage ich mal, seine innere Ruhe und seinen Kreis zu finden, wo man sich wohlfühlt. Das muss die Lebensaufgabe sein.
Genau, und ich habe es ja eben schon mal angesprochen, du bist jetzt Bankkaufmann. Warum machst du das nach der Profikarriere? Weil ich meine, das ist ja eigentlich eher selten, dass also würde ich jetzt so sagen, außer Entfernung, dass ein Profifußballer danach noch was in so eine Richtung macht.
In erster Linie habe ich den Bankkaufmann ja gelernt, bevor ich im Prinzip angefangen habe, mich auf den Profifußball zu konzentrieren. Also die Ausbildung habe ich damals nach meiner Realschule gemacht, zwischen 16 und 19. Habe dann da parallel im Prinzip in Aalen in der Regionalliga gespielt in meinem letzten Ausbildungsjahr. Hatte da Gott sei Dank einen guten Trainer, der gesagt hat, du machst das auf jeden Fall fertig. Im Nachhinein auch Gold wert. Deshalb ist die Ausbildung auf 15 Jahre zurück. Und im Prinzip bin ich in die Branche zurückgekehrt weil ich einerseits ja, einen sehr guten Freund habe, der da drin schon jahrelang arbeitet. Ich natürlich die Vorkenntnisse durch meinen Bankkaufmann habe und durch meine Verletzung halt diese Umschulung jetzt machen kann im Bereich des Versicherungswesens. Und ich habe mich deswegen auch auf die Betriebliche spezialisiert, weil ich glaube, dass das Rentenproblem in Zukunft ein ganz großes wird und die betriebliche Lösung da eine sehr gute ist. Und aus dem Privatbereich möchte ich mich weitestgehend raushalten. Also natürlich kann ich das auch machen und mache es auch gerne, wenn jemand meine Unterstützung braucht. Aber das würde ich jetzt nicht als meinen Zielmarkt beschreiben, weil ich sage mal, ich bin ein Mensch, der ungern jetzt einen ehemaligen Mannschaftskollegen anruft und der dann vielleicht nicht abnimmt, weil er denkt, ich will ihm irgendwas verkaufen. Und das soll nie mein Ziel werden und das wird auch nie mein Ziel sein. Deshalb will ich mich noch auf einer Ebene bewegen, wo ich den Menschen halt helfen kann. Und das kann ich da sehr gut.
Kannst du dir denn vorstellen, nochmal irgendwie im Fußballbusiness zu arbeiten?
Ja, grundsätzlich ja. Also man hat natürlich immer aber am Ende so die Überlegung, geht man jetzt vielleicht in den Trainerbereich rein oder im Jugendfußball oder keine Ahnung, kommt vielleicht mal irgendein Moment, wo ein ehemaliger Mannschaftskollege Trainer wird und sagt, der Seiler, das war so ein geiler Typ, den hätte ich gerne als Co-Trainer. Deswegen würde ich niemals nie sagen. Wobei ich sagen muss, so die letzten 2 Jahre sind in mir auch so gereift, einfach dadurch, dass ich habe 4 Kinder und bin verheiratet und habe ein normales Berufsleben. Und mit einer Familie möchte ich auch irgendwie so ein bisschen was von meinen Wochenenden haben. Und als Fußballer war ich eh schon häufig das ganze Wochenende unterwegs. Deshalb wollte ich dem jetzt erstmal aus dem Weg gehen. Aber was in Zukunft jetzt alles passiert, kann man niemals sagen. Wobei ich ganz klar sagen kann, dass das jetzt kein oberes Ziel von mir ist.
Okay, super, Marc. Wir haben jetzt hier eine Stunde schon geredet und es ist wirklich, macht wahnsinnig viel Spaß mit dir, sage ich mal. Zum Abschluss habe ich nochmal so eine Frage. Wie kann man sich denn den Fußballer Toni Seiler so vorstellen? Warst du jemand, der auch Trash-Talk gern gemacht hat?
Ja, nicht wirklich, nee. Also ich war niemals Initiator. Also ich habe mein Spiel gemacht und habe versucht, meine Mannschaftskollegen zu unterstützen. Klar gab es auch mal Situationen, man muss sich auch nicht immer alles gefallen lassen, jeden Spruch drücken lassen. Oder wenn es um Kollegen ging, habe ich natürlich auch mal was gesagt. Aber an sich war ich, glaube ich, ein relativ entspannter Zeitgenosse auf dem Platz. Habe mich immer fair verhalten und mich versucht, da mal nach gewissen Situationen zu entschuldigen, ob es jetzt beim Schiedsrichter oder Gegenspieler waren. Also ich war da immer relativ entspannt, deshalb würde ich mich jetzt da nicht als Trash-Talker sehen.
Okay, super. Ja, Marco, vielen Dank, dass du hier zu Gast warst bei uns im Podcast Anschlusstreffer. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe an die Hörer, dass ihr es auch cool fandet. Und wirklich, Marco, was bist ein super Gast.
Ja, ich danke dir auch für die Einladung. Hat mich auch sehr gefreut, hier mal ein bisschen mit dir zu plaudern. Ich wünsche euch da draußen auf jeden Fall mal beste Gesundheit. Seid vorsichtig, bleibt gesund und ja, vielleicht hört man sich ja irgendwann wieder.
Super gerne, genau. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal Robert Hirsemann danken, Sportchef von T-Online, der uns das Ganze hier ermöglicht hat, der mir den Kontakt von Marco weitergeleitet hat, weshalb wir das hier machen können. Also wie Marco eben schon gesagt hat, bleibt gesund, haut rein und wir hören uns.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.